Ja, Gott kommt und es wird hell. Ich weiß nicht, ob ihr heute auch schon, wie ich, die dritte Kerze am Adventskranz angezündet habt. Also ich könnte mir vorstellen, viele von euch haben sowas auch in der Wohnung stehen und machen das dann auch ganz ordnungsgemäß von Woche zu Woche und jeden Tag wieder. Und ich dachte mir, wir können mal an diesen Kerzen langgehen und vielleicht uns dann, auch wenn wir sie anzünden, erinnern, wie Gott zu uns kommt. Gott kommt auf ganz verschiedene Weise. Wir haben ja meistens so vor Weihnachten dann ganz besonders einen Aspekt im Blick. Aber ich dachte mir, ich gehe mal an den vier Kerzen lang, um Gottes Geschichte mit uns zu entfalten, wie Gott zu uns kommt. Und dann sind wir auch schon im ersten Akt. Gott kommt als Schöpfer. Und wenn Gott kommt, wird es hell. Wenn wir die Bibel vorne aufschlagen, das raten wir immer nicht Menschen, die sich neu mit Glauben auseinandersetzen, da sagen wir, guckt euch den vierten Teil an, der heißt das Neue Testament, also das letzte Viertel der Bibel, oder kauft euch am besten einfach nur ein Neues Testament, dass ihr gar nicht in Versuchung geratet, vorne anzufangen, denn da ist vieles verwirrend und schwierig, also erstmal sollte man Jesus kennenlernen und dann versteht man vieles andere auch in der Bibel, aber wenn man vorne anfängt, kommt man zur Schöpfungsgeschichte in der Bibel. In 1. Mose 1 beginnt es so: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ohne Leben, von Wassermassen bedeckt. Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Da sprach Gott, Licht soll entstehen, und es wurde hell. Gott sah, dass es gut war. Er trennte das Licht von der Dunkelheit und nannte das Licht Tag und die Dunkelheit Nacht. Es wurde Abend und wieder Morgen, der erste Tag war vergangen. Und so geht es dann weiter in diesem Schöpfungsbericht und es wird deutlich, wenn Gott spricht, geschieht etwas. Sein Wort ist wirkmächtig. Er ruft Leben hervor. In Vers 26 lesen wir dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen. So schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Und damit das bloß nicht falsch verstanden wird als Machtmonopol, steht in Kapitel 2, Vers 15, Gott, der Herr, setzte den Menschen in den Garten von Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und zu schützen, zu bebauen und zu bewahren. Also Gott kommt und es wird hell. Freundschaft und Weltgestaltung werden möglich. Gott hat uns als seine Gegenüber geschaffen. Aus der Freundschaft zu Gott leben wir Menschen dafür, Gottes gute und treue Haushalterschaft und zugleich auch seine kreative, gestaltende, schöpferische Begabung im positivsten Sinne in diese Welt zu bringen, zu multiplizieren. Es ist ja auch interessant, dass der hebräische Begriff Avodah Arbeit und zugleich Anbetung heißt. Das verdeutlicht, welche positive Arbeitseinstellung wir bei der Gestaltung der Welt haben dürfen. Mitten in unserem Alltag bei dem, was wir eben tun, was so unsere Arbeit ist. Und da stellt sich ja die Frage, motiviert uns in unserem Alltag diese positive, schöpfungsgemäße Arbeitseinstellung? Gott ist uns darin als positiver Schöpfer und Gestalter ein Vorbild. Gott erleben wir in den ersten Kapiteln der Bibel mitten und unmittelbar bei seinen Menschen. Wir Menschen geschaffen zu echter, tiefer Freundschaft mit Gott, ausgestattet mit Sprache, um Beziehung zu leben, uns mitzuteilen, uns zu verständigen, ausgestattet mit schöpferischer Kreativität. Wir haben alle besondere Begabungen, die zusammenwirken sollen, die Welt zu gestalten, Leben zu feiern, zu lachen, zu singen. Wir sind geschaffen zu guten Beziehungen, zu Gott und zueinander. Gestalten wir aus der Freundschaft zu Gott unsere Beziehungen? Finden sich in unseren Beziehungen Gottes sehr gut wieder, dass er als Urteil spricht? Lassen wir Gott eigentlich unsere Beziehungen gestalten? Geben wir ihm Raum? Gott möchte mitten in unserem Alltag da sein. In 1. Mose 3, Vers 8 lesen wir am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott, der Herr, im Garten umherging. Ich finde ein total schönes Bild. Gott mitten im Alltag bei seinen Menschen, Begegnung mit Gott, unmittelbar, direkt, gelebte Freundschaft. Lassen wir in unserem Alltag auch solche Begegnungen mit Gott zu oder sind wir viel zu zugetextet mit dem, was uns treibt und umtreibt? Gott kommt und es wird hell. Und selbst dann, nachdem sich der Sündenfall, dieser Vertrauensbruch von Seiten der Menschen ereignet hat, kommt Gott und er ruft nach seinen Menschen. Und ich denke, bis heute und auch heute Morgen, Gott rief Adam, wo bist du? Und Adam ist im Hebräischen kein Eigenname, sondern heißt einfach Mensch. Also wir können unseren Namen einsetzen. Mensch, wo bist du? Wir können unseren Namen einsetzen. Gott sagt, ich habe dich wunderbar geschaffen, zu enger Gemeinschaft mit mir, zu Vertrautheit, zu Freundschaft. Ich liebe dich. Komm, wo immer du gerade steckst und in was du feststeckst oder dich vielleicht meinst, verstecken zu müssen, worin du dich vielleicht verloren hast, komm, ich liebe dich. Ich mache alles, auch dein Leben hell. Ich bringe ans Licht, ich entlarve. Du kannst mir vertrauen. Du kannst mit dem anstrengenden Versteckspiel aufhören. Du brauchst auch nicht Schwarzer Peter spielen und die schlechte Karte immer weiterreichen. Komm doch lieber mit allem zu mir. Dann wird es hell. Lass mich in dein Leben sprechen und kommen. Dann geschieht das Beste. Gott ist Liebe und wir brauchen vor ihm keine Angst mehr haben. So wie die ersten Menschen Misstrauen zuließen, Gott nicht mehr vertrauten und dann schlechte Entscheidungen trafen und dabei anfingen, wie Stein auf Stein Mauern zu bauen, Mauern gegen Gott, gegeneinander, beschädigten sie ihre Beziehungen. So ist es bis heute. Gibt es Bereiche in unserem Leben, wo wir uns verstecken, wo wir Mauern bauen? Gott ruft uns heute heraus und möchte diese Mauern einreißen, dass Beziehung wieder möglich wird. Beziehung, die von seiner Gestaltung überfließen. Gott ist auf der Suche nach uns. Er ruft uns. Also Gott kommt als Schöpfer und Gestalter unseres Lebens. Und dann kommt der zweite Akt. Wir brauchen Rettung. Grundsätzlich, aber auch immer wieder. Und Gott gibt uns Lichtblicke. Daran kann uns die zweite Kerze erinnern. Das Alte Testament, 3/4 der Bibel, ist eine schier unglaubliche Liebesgeschichte der Geduld und Nachsicht Gottes mit seinen Menschen, die zu ihm gehören, seinem Volk, und zwar einem widerspenstigen Volk. Gott offenbarte sich immer wieder einzelnen Menschen, seinen Propheten, und sie waren wie einzelne Lichter in der Dunkelheit der Umstände und Herzen. Sie waren Gottes Sprecher in den verschiedenen Situationen. Sie sollten vor Abgründen warnen. Sie sollten trösten, wenn einfach alles schier nicht mehr zu ertragen war, wenn sich Angst und Hoffnungslosigkeit breit machten. Immer wieder sollten sie Gottes gute Absichten für eine großartige Zukunft in die Herzen pflanzen und zeichnen. Gottes Wort ist eine so reichhaltige Quelle der Ermutigung und Erfrischung. Gottes Zusagen und Versprechen geben uns Kraft im Alltag. Lassen wir Gottes Wort, Gottes Versprechen zu und lassen wir unseren Alltag davon prägen. Nutzen wir die Bibel als Reichtum Gottes, motivieren uns im Alltag Gottes Versprechen. Im Propheten Jesaja in Kapitel 49 ermutigt Gott seinen Boten speziell, den Propheten Jesaja, aber wir dürfen uns alle von Gottes Wort immer aktuell angesprochen fühlen. Gottes Wort geht ja weit über das damals Aktuelle und das heute Aktuelle hinaus und weist auf eine noch viel größere Perspektive. Aber hier im Jesaja-Buch, Jahrhunderte bevor Jesus geboren wurde, wurde schon das Bild von ihm als dem ultimativen Retter gezeichnet. Gott spricht dazu Jesus in Vers 6, du sollst nicht nur die 12 Stämme Israels wieder zu einem Volk vereinigen und die Überlebenden zurückbringen. Das Volk war ja damals noch im Exil. Dafür allein habe ich dich nicht in meinen Dienst genommen. Das wäre zu wenig. Nein, ich habe dich zum Licht für alle Völker gemacht, damit du der ganzen Welt die Rettung bringst, die von mir kommt. Du wirst den Gefangenen zurufen, kommt heraus aus euren dunklen Kerkern, kommt ans Licht, ihr seid frei. Und diese Zusage wurde in Jesus erfüllt. Jesus sagt selbst im Johannesevangelium Kapitel 8, Vers 36 überliefert, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Wo brauchen wir aktuell Befreiung? Manchmal mag es uns so gehen, wenn wir in Dingen drinstecken, wie dem Volk Israel, das klagte: Ach Herr, du hast mich im Stich gelassen, du hast mich längst vergessen. Aber Gott antwortet in Vers 15 in Jesaja 49, kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? Bringt sie es übers Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen? Und selbst wenn sie es vergessen würde, ich vergesse dich niemals. Unauslöschlich habe ich deinen Namen auf meine Handflächen geschrieben. Ich bin der Herr, ich enttäusche keinen, der mir sein Vertrauen schenkt. Wir sind ja buchstäblich in die Handflächen von Jesus gezeichnet. Denken wir an seine Nägelmale, die er eigentlich erstaunlicherweise selbst als Auferstandener mit dem neuen Ewigkeitskörper immer noch trug. Wir können ja davon ausgehen, dass alle anderen seinen Wunden verheilt waren an diesem neuen Körper, aber diese Nägelmale trug er nach wie vor, und ich denke oder deute es so, weil sie Zeichen seiner hingebenden Persönlichkeit sind. Seine Hingabe ist uns sicher und bewiesen. Abendmahl zu feiern ist immer eine Einladung, wieder ganz persönlich anzunehmen und zu verstoffwechseln, was Jesus für uns an Befreiung geschenkt hat. Ich enttäusche keinen, der mir sein Vertrauen schenkt. Ich denke, Gott lädt uns heute neu ein, ihm zu vertrauen. Grundsätzlich oder in bestimmten Bereichen, wo wir es bisher nicht tun. Wir dürfen unter allen Umständen festhalten und auch anderen vermitteln, dass Gottes Licht in den dunkelsten Stunden auf wundervolle Weise aufleuchtet. Seit einem Jahr bin ich etwa wöchentlich, manchmal auch häufiger, im Krankenhaus. Eine Frau aus unserer Gemeinde, Ende 30, hat seit 7 Jahren einen Hirntumor. Er wurde entdeckt nach der Geburt ihres ersten Kindes. Das Kind wurde diesen Sommer eingeschult. Dass sie überhaupt noch lebt, ist eigentlich ein Wunder. Aber seit einem Jahr ist sie fast nur in Krankenhäusern, auf irgendwelchen Stationen, mal intensiv, mal anders. Und seit 2 Monaten ist sie jetzt im Hospiz in Altona. Und was macht man so ein Jahr lang, wenn man solche Besuche macht? Ganz ehrlich, ich wüsste gar nicht, wenn ich da nicht Gottes Wort lesen könnte, wenn ich da nicht beten könnte, wenn ich da nicht Lobpreislieder singen könnte, ich wüsste gar nicht, was ich das ganze Jahr über dort gemacht hätte. Und immer wieder hat es sich ereignet, dass beim Singen dieser Lieder irgendwie sich ein übernatürlicher Friede breit macht, wie so ein Licht in Dunkelheit. Manchmal war sie phasenweise gar nicht bei Bewusstsein oder hat geschlafen, und dann kam es manchmal den Bettnachbarn zugute. Ich kann mich noch gut erinnern, wie irgendwann nach meinem Singen, als ich eine Pause machte, so eine gebrochene, leise Stimme hinter dem Vorhang auf der Intensivstation flüsterte: Singen Sie weiter, das tut so gut. Irgendwie ein Lichtblick. Und trotzdem eigentlich eine menschlich ganz trostlose Situation. Und doch, wenn wir mit Gott rechnen, wenn wir ihm vertrauen, passiert immer wieder, dass wie ein Licht aufgeht. Und der Hirntumor ist insofern so aktiv, dass diese Frau gar nicht mehr sprechen kann. Das Gehirn erlaubt es ihr nicht, dass das, was sie klar denkt, dass sie das in Sprache umsetzen kann. Aber wenn wir zusammen singen, dann geht das oft noch. Dann kommen ihr diese Sätze der Lieder über die Lippen. Und dann können wir ihre Stimme richtig laut und ungebrochen hören. Licht im Dunkeln. Gott gibt uns Versprechen. Und ich glaube, diese Versprechen leuchten hell in der Dunkelheit. Und dann der dritte Akt, Jesus kommt. Jesus als der ultimative Lichtblick, lange angekündigt. Und dann kommt er, vor etwa 2000 Jahren. Und nun ist Leben im Licht möglich, durch Jesus. In Johannes 1, Vers 9 wird es so beschrieben: Der das wahre Licht ist, kam in die Welt, um für alle Menschen das Licht zu bringen. Für uns persönlich, aber für alle Menschen. Es heißt dann weiter: Doch obwohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannten ihn die Menschen nicht. Er kam in seine Welt, aber die Menschen nahmen ihn nicht auf. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das wurden sie nicht, weil sie zu einem auserwählten Volk gehörten, auch nicht durch menschliche Zeugung und Geburt. Dieses neue Leben gab ihnen allein Gott. Das Wort Also Jesus wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm, in Jesus, sind Gottes vergebende Liebe und Treue zu uns gekommen. Jesus bringt uns Wiederherstellung der ursprünglichen Schöpfungsabsicht Gottes. Wir Menschen sind ja alle ausnahmslos Geschöpfe Gottes, aber berufen, seine Kinder zu werden. In Jesus treten wir in direkte Beziehung mit dem lebendigen Gott. In Jesus begegnet uns dieser respekteinflößende Schöpfer des Universums mit seiner ganzen und vollen Liebe und Treue. Jesus kommt als der ultimative Lichtblick. Leben im Licht ist möglich. Und er sagt, ich bin das Licht der Welt. In Johannes 8, Vers 12, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern folgt dem Licht, das ihn zum Leben führt. Jesus kam als Gottes Sohn unvorstellbar klein und demütig im Stall eines unbedeutenden Kaffs zur Welt unter primitiven Bedingungen. Aber er ist ja nicht dieser kleine Jesus in der Krippe geblieben. Nein, er ist in die Welt gekommen, um Licht für die Welt zu sein. Und Licht ist doch elementar. Ohne Licht können wir gar nicht leben. Ohne Licht entfaltet sich nichts. Jesus ist der, den wir unbedingt brauchen. Er ist das Licht. Ihn brauchen wir jeden Tag und unbedingt. Was bedeutet es dann, mit ihm zu leben? Ein Leben, in dem nicht die Kälte regieren muss. Wo Licht ist, ist Wärme. Und wo Licht ist, ist Orientierung. Egal wie dunkel es zwischendurch auch werden kann in unserem Leben, es bleibt das Licht am Ende des Tunnels. Unser Leben ist nie, nie hoffnungslos. Und es ist ein Leben unter Gnade. Dunkles braucht uns nicht mehr gefangen halten. Licht durchbricht die Dunkelheit. Licht ist stärker, sein Licht ist stärker. Dunkel kann endlich ans Licht und stößt auf Gnade. Und Gnade verändert und befreit. Und wir können uns heute fragen, wo brauchen wir denn aktuell heute Gnade in unserem Leben? Für uns selber oder für andere? Und ich denke, Gottes Einladung steht. Jesus möchte uns heute Gottes Gnade schenken, dass wir sie neu in Anspruch nehmen und weiterfließen lassen. Mit Jesus kommt unser Leben an ein Ziel, ein sinnvolles, ein helles Leben wird durch Jesus eröffnet, geschenkt. Ganz egal, was hinter uns liegt und ganz egal, was noch vor uns liegt. Wir haben Ende November den Ewigkeitssonntag gefeiert und das ist dann auch die vierte Kerze. Jesus wird wiederkommen und dann gibt es definitiv gar keine Dunkelheit mehr. In Offenbarung 22 lesen wir, nun zeigte mir der Engel den Fluss, in dem das Wasser des Lebens fließt. Er entspringt am Thron Gottes und des Lammes. Lamm ist eine Bezeichnung für Jesus, das Opferlamm, weil er sich selbst für unsere Schuld geopfert hat. An beiden Ufern des Flusses, der neben der großen Straße der Stadt fließt, wachsen Bäume des Lebens. Sie tragen 12-mal im Jahr Früchte, jeden Monat aufs Neue. Und mit den Blättern dieser Bäume werden die Völker geheilt. In der Stadt wird nichts und niemand mehr unter dem Fluch Gottes stehen, denn der Thron Gottes und des Lammes steht in ihr und alle Bewohner werden Gott dienen. Sie werden Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Und seinen Namen werden sie auf ihrer Stirn tragen. Dort wird es keine Nacht mehr geben. Und man braucht weder Lampen noch das Licht der Sonne, denn Gott, der Herr, wird ihr Licht sein und sie werden immer und ewig mit ihm herrschen. Hier ist sie wieder, diese Mitregentschaft, diese Gestaltung dann in der neuen Welt. Jesus wird wiederkommen und dann gibt es keine Dunkelheit mehr. Jesus sagt in dem Kapitel, ich bin der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ziel. Wie der erste und der letzte Buchstabe, die alles umfassen. Glücklich werden alle sein, die ihre Kleider rein gewaschen haben. Und das ist ein Bild für die Taufe, unsere persönliche Antwort auf Gottes Einladung, zu Jesus zu gehören. Und die Passage endet damit, dass Jesus sagt in Vers 16, ich bin der helle Morgenstern. Jedem, der es haben möchte, wird Gott das Wasser des Lebens schenken. Der alle diese Dinge bezeugt, der sagt, ja, ich komme bald. Amen, so sei es. Wir leben nach dem ersten Kommen Jesu als Kind in der Krippe, als Mensch, als Licht, als Auferstandener und vor seinem zweiten Kommen, wenn er wiederkommt als Richter und Herr und ein ganz neues Kapitel aufschlagen wird. Wir leben sozusagen im Licht der dritten Kerze, im dritten Akt. Und die Frage ist doch, was machen wir nun so lange? Gott hat uns hier sicher nicht eine Pause gegeben, damit wir die Hände in den Schoß legen und die Zeit absitzen. Nein, ich glaube, es geht um ein bewegtes, aktives Warten auf das zweite Kommen Jesu. Und bis dahin gibt es eine großartige Identität zu leben. Jesus hat nämlich gesagt, ihr seid das Licht, das die Welt erhellt. Eine Stadt, die hoch auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie unter einen Eimer. Im Gegenteil. Es geht offensichtlich gar nicht um die Frage, ob wir überhaupt als Christen leuchten können. Denn Christen haben ja den Heiligen Geist, also Jesus in uns. Er ist das Licht, also unser Leuchten gehört zu unserer Identität. Die Frage ist doch viel eher, wo und wie wir als Licht aufgestellt sind. Also die Frage ist, sind wir vielleicht im Eimer? Licht zu sein ist nämlich unsere Identität, für die wir uns gar nicht anstrengen müssen. Die Frage ist, sind wir richtig aufgestellt? Und so geht der Text dann auch weiter. Er fing ja an, ihr seid das Licht der Welt. Man stellt die Lampe so auf, dass sie allen im Haus Licht gibt. Genau so soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Sie werden eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel dafür loben. Also sind wir sichtbar aufgestellt? Treten wir in Erscheinung? Treten wir ein und bewegen wir uns in vorbereiteten Situationen, die Gott sich längst für uns ausgedacht hat, so wie das in Epheser 2, Vers 8 steht, dass wir in vorbereiteten Werken wandeln? Es gab bei uns in letzter Zeit eine Menge Veränderungen in Barmbek. Als ich im Oktober noch im Urlaub war, wurde ganz spontan ein großes Gebäude als Notaufnahme der zentralen Erstaufnahme in Angriff genommen und 250 Menschen dort untergebracht. Ich habe mich dann noch vom Urlaub aus bei Facebook auf die entsprechenden Seiten eingetragen als grundsätzliche Helferin. Habe dann noch auf dem Rückflug eine Nachricht gelesen, dass es Stadtteilrundgänge geben wird und da donnerstags noch Helfer gebraucht werden und habe mich dann auch unterwegs bei unserem Zwischenstopp schnell eine Mail geschrieben, dass ich grundsätzlich dafür zur Verfügung stehe, habe mich dann auch ins Kinderprogramm, was dort stattfinden sollte, in der zentralen Erstaufnahme angemeldet, zumindest mal auf diese Liste gesetzt. Und naja, wenn man so auf den Urlaub kommt, gibt es ja nun an Millionen Dinge, die man so erledigen kann und abarbeiten kann. Und an dem Mittwoch, das ist eigentlich so der Tag, an dem ich die Frau im Krankenhaus immer besuche, hatte ich irgendwie morgens den Impuls, ich besuche sie mal nicht nachmittags, sondern vormittags. Also das war einfach so ein Impuls und dann habe ich es einfach so gemacht. Und so kam es, dass ich überhaupt nachmittags, ich erzähle das nur, damit ihr so diese Führungen Gottes nachvollziehen könnt, so kam es überhaupt, dass ich nachmittags am Computer saß, an meinem Laptop, und plötzlich ploppte so eine Facebook-Nachricht auf von der Kinderprogrammseite der zentralen Erstaufnahme. Wir sind hier nur 2 Mitarbeiter, kann noch ganz schnell jemand kommen, sonst muss die Schicht ausfallen. Und ich dachte, okay, ich war da noch gar nicht, ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach zurückgeschrieben, ich bin in 5 Minuten da und dachte, okay, ich gehe da hin. Und dann waren das 2 sehr intensive Stunden und ich finde, es gab gleich so einen richtig tollen Kontakt mit den Kindern. Aber ich wusste noch gar nicht, dass das für den nächsten Morgen irgendwas austragen würde. Am nächsten Morgen bekam ich dann die Nachricht, dass ja eigentlich meine Hilfe beim Stadtrundgang gar nicht erforderlich war, aber nun ganz spontan die Frau, die das machen wollte, krank geworden ist und ob ich dann doch ganz schnell in einer Stunde da sein könnte und diesen Stadtteilrundgang machen. Dann dachte ich, ja okay, offene Tür von Gott, so habe ich es gedeutet, gehe ich dahin. Und dann war das spannend, da irgendwie zu warten, wer kommt da nun raus und will da mit. Und es gab auch verschiedensprechige Dolmetscher, dass verschiedene Gruppen dann mit Einzelnen mitgehen. Und ich dachte, na mal gucken, wer dann da irgendwie mit meiner Gruppe mitkommt. Und die Kinder kamen raus, haben mich alle erkannt, standen wie eine Traube um mich rum. Also wären wir die besten Freunde seit Jahren. Dann wollten natürlich alle Eltern auch mit mir mitgehen. Und dann hatte ich da einen Megapulk von Leuten, die sich alle freuten, mit mir einen Stadtteilrundgang zu machen. Und dann kommt jetzt noch der Hammer. Also ich war ja darauf angewiesen, dass da irgendein netter Dolmetscher Farsi spricht und das den ganzen Afghanen übersetzt. Und natürlich war auf dem Stadtrundgang nicht die Route der Gemeinde noch irgendwie berücksichtigt. Also natürlich waren Kirchen gar nicht berücksichtigt, dass man da noch irgendwie zeigt, dass es das gibt, sondern eben so wichtige Dinge wie, wo ist irgendein Handyladen und wo ist vielleicht ein Spielplatz oder wo ist der U-Bahnhof und wie löst man da Fahrkarten und wo ist die Zinsschmelze als Kulturzentrum. Also ganz andere Dinge. Aber ich kenne ja sonst überhaupt keine Dolmetscher. Wir hatten im Sommer am 29.08. ja unser Spielplatzfest. Und auf dem Spielplatzfest habe ich Leute angesprochen, ob sie schon unser Gemeindemagazin, unser Jubiläumsmagazin haben, mit vielen Bildern und Erklärungen, ganz schön geworden. Und da habe ich auch einen Mann angesprochen, den ich überhaupt nicht kannte vom Spielplatz. Er war mit seiner Familie da und dann meinte er, ja, er hätte das Treiben beobachtet und er kennt uns gar nicht. Aber er hat irgendwie gedacht, was wir da machen, das findet er richtig gut und das hat ihn interessiert. Ja, und er nimmt gerne so ein Gemeindemagazin und hat mich dann gefragt über die Gemeinde und dann stellte sich raus, er ist Zahnarzt und montagsnachmittags kümmert er sich immer um den Dreijährigen und hätte Zeit, also auch mal in unser Elterncafé zu kommen. Also das war irgendwie eine ganz nette Begegnung und ich habe für den Mann weitergebetet, ein paar Wochen lang, weil ich dachte, ja, vielleicht kommt er doch mal zum Gottesdienst, aber kam er nicht und dachte nur so, das war irgendwie so besonders und der war der Dolmetscher bei diesem Stadtrundgang. Ich dachte, ich fasse es nicht. Und er gleich, ach, Sie sind heute die Pastorin der Christusgemeinde und schön, Sie wiederzusehen. Und dann war das natürlich ganz einfach. Er kannte ja nun schon das Elterncafé vom Hören und fand das ja interessant. Als wir dann die Fuhle lang gingen, habe ich ihm gesagt, sag mal, willst du Ihnen nicht erklären, dass da montags nachmittags das Elterncafé ist? Da können Sie einfach hinkommen. Und er war dann irgendwie so positiv, dass er meinte, ja, eigentlich wollen die ja auch alle Sprache lernen, können wir da nicht spontan was initiieren? Und jetzt ist er jeden Montag dabei und gibt Deutsch für die afghanisch sprechenden Leute und die manche Mamas, die keinen Deutschkurs wollen, die sitzen und chillen im Elterncafé und die Kinder spielen. Und er ist jetzt eigentlich wie so ein fester Mitarbeiter bei uns, unglaublich. Ja, und weil wir eben diesen Stadtrundgang gemacht haben und diese Eltern dann wussten, wo sie hingehen können, ist seitdem unser Elterncafé komplett überlaufen davon, weil sie alle kommen und wir haben uns im Hauskreis jetzt schon mit einigen Familien persönlich getroffen und eine Familie ist inzwischen nach Bremen gekommen, aber denen schicken wir ein Paket und da kommt noch ein neues Testament rein und ich habe jetzt schon von einem afghanischen Ehepaar in unserer Partnergemeinde, der Paulusgemeinde, gehört, um da auch eine Brücke zu schlagen zur Gemeinde nach Bremen und das sind alles so kleine verschiedene Facetten, wo deutlich wird, wir müssen einfach zur richtigen Zeit am richtigen Platz sein und Gelegenheiten ergreifen, die Gott uns gibt. Und Gott spinnt eine großartige Geschichte daraus. Und was wir immer wieder jetzt gerade in den letzten Wochen feststellen, Menschen sagen einfach, sie spüren da etwas und das finden sie anziehend. Und ich würde jetzt mal sagen, im Sinne dieses Bibeltextes, wir sind irgendwie aufgestellt, und sie spüren etwas, sie sind noch nicht dabei, Gott zu loben. Bei dem Schritt sind wir noch nicht. Aber das ist ja Gottes Job. Und irgendwie verspricht er uns, dass er das machen wird. Dass wenn wir nicht im Eimer sind, sondern aufgestellt sind. Und wenn wir Menschen mit seiner Liebe lieben, also gute Werke tun, was ja das Natürlichste für uns ist als Christen, wenn wir den Heiligen Geist haben, dann tun wir einfach gute Werke, weil ja Jesus in uns lebt. Und das tun wir einfach fröhlich und entspannt in dem Glauben, dass Gott dann auf wundersame Weise wirken wird, dass sie am Ende ihn loben. Nicht uns die Ehre geben, weil wir so toll sind, sondern weil sie ihn dahinter sehen und kapieren, wir sind bloß so eine Brücke. Wir sind wie so ein Kanal, das, was wir tun und was sie bei uns erleben. Und ich bin einfach davon überzeugt, dass Gott sich wünscht, dass wir diese Identität als Licht leben, dass wir diese Identität sehen, dass wir ihm vertrauen, dass er seinen Job gut machen wird, dass am Ende die Menschen ihn loben werden, dass sie ihn sehen in dem, wie wir lieben und was wir tun. Gott steht zu seinem Wort. Und ich wünsche mir, dass, wenn ihr eure Kerzen anzündet in der nächsten Woche, dass ihr einfach ein bisschen daran denkt, Bei der ersten Kerze gestalten wir doch in Gottes kreativem Sinne aus der Freundschaft zu Gott heraus unsere Beziehung und unser Umfeld, damit es dort hell wird. Und bei der zweiten Kerze tragen wir Gottes Versprechen wie Lichtblicke in die verschiedensten dunklen Situationen. Und wenn ihr dann die dritte Kerze anzündet, dann macht euch klar, ihr sollt präsent sein als Christen. Stellt euch auf und seid das Licht, was ihr sowieso von der Identität her seid. Und lebt das selbstverständlich und natürlich, ohne Krampf. Und bei der vierten Kerze, da freuen wir uns drauf, dass das Beste auf jeden Fall noch kommen wird. Unvergleichlich besser als alles, was wir hier überhaupt schon an Tollem erleben. Und so wollen wir fröhlich leben, bis Jesus wiederkommt. Gott segne uns dazu. Amen.